Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Lena Bodewein, unsere ARD-Korrespondentin für Südostasien. Und sie ist uns zugeschaltet aus Singapur. Hallo, Frau Bodewein.
Ja, guten Morgen.
Frau Bodewein, wir haben in Deutschland gerade die wirklich schlimmsten, trostlos, graunebelig, nasskalten Tage des Jahres erwischt. Können Sie uns ein bisschen Sonne bringen und Wärme? Wie sieht's gerade aus in Singapur?
Leider sieht es auch hier ziemlich grau aus. Es ist Regenzeit, das heißt, es donnert und schüttet mindestens zweimal am Tag wirklich wie aus Eimern. Aber es ist alles grün, es ist warmer Regen. Wenn man nass ist, macht das gar nichts. Man trocknet ganz schnell und alles blüht und duftet ganz üppig. Also schicke ich gerne ein bisschen was von rüber.
Man kann nicht alles haben. Ein bisschen Sonne müssen Sie noch drauf warten. Aber immer so durchgehend rund 25 Grad und umzu, oder?
25 wäre schön, nee, es sind meistens 33, gefühlt wie 40. Weil es eben so eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, ist man in so einem Dampfbad, in so einem schönen, muckeligen Dampfbad. Und sobald man sich bewegt, schwitzt man.
Fehlen Ihnen eigentlich die Jahreszeiten in Singapur?
Oh ja. Es gibt jetzt vor Weihnachten immer so Kunstschnee und Fichtennadel, Schaum, Schnee vor einem großen Einkaufszentrum. Und im ersten Jahr habe ich gedacht, lächerlich, gehe ich nicht hin. Im zweiten Jahr stand ich da und dachte, ach, Schnee.
Also, Lena,
das ist schon was man vermisst.
Lena Bodewein ist gemeinsam mit ihrem Mann Holger Senzel Korrespondentin in Singapur, zuständig für insgesamt 14 Staaten, ganz Südostasien und Australien stehen auf ihrer inneren To-Do-Liste. Frau Bodewein, ich habe mal spontan versucht, die alle in einem Atemzug aufzuzählen. Da musste ich sehr tief Luft holen. Zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Wo waren Sie denn noch nicht?
Ich war noch nicht in Papua-Neuguinea und in Osttimor.
Wollen Sie da noch hin?
Kleinere Pazifikinseln. Ja, ich wollte eigentlich unbedingt nach Papua-Neuguinea, weil es natürlich ein sehr spannendes Land ist. Aber es gibt dann so ein paar Details, die schrecken einen dann etwas ab. Es ist die gefährlichste Hauptstadt der Welt in Friedenszeiten, Port Moresby. Und es gibt dort noch Hexenjagd. Und das war eigentlich ein Thema, das wollte ich unbedingt machen. Aber meine Kontaktperson dort hat mir kurz, bevor ich zu dieser Reise aufbrechen wollte, geschrieben, dass in dem Safe House, in das sie zwei junge Mädchen gebracht hat, die auch als Hexen verfolgt wurden in ihrem Dorf, dass sie dort attackiert und vergewaltigt wurden. Und dann dachte ich, das ist vielleicht, ich habe mich zwar sehr geschämt, als ich dann die Reise abgesagt habe, weil ich gedacht habe, mir ist das zu unsicher, wie du lebst sozusagen. Ich kann deine Wirklichkeit, ich kann das nicht riskieren. Aber ich wollte es da nicht riskieren. Dann bin ich dann doch auch Mutter und denke, ich möchte bitte lebend zurückkommen.
Das ist ehrlich. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem nochmal mit Papua-Neuguinea, auch außerhalb der Hexenszene. Frau Bodewein, Sie kommen gerade von einer Reise nach Kiribati. Ich musste nachgucken, wo das liegt. Andere müssen das vielleicht auch. Helfen Sie uns mal.
Es liegt tatsächlich mitten im Pazifik. Es sagt von sich selbst, es ist das einzige Land, das auf allen vier Hemisphären liegt. Sowohl Nordhalbkugel, Südhalbkugel und Datumsgrenze, also am 180. Längengrad. Und es hat eine Staatsfläche wie die USA, riesengroß, aber nur 2% davon sind Land. Das sind 33 Atolle, die sind auf dieser riesigen Fläche verteilt. Und das kennt man vielleicht eben aus dieser ganzen Klimawandeldiskussion, weil der frühere Präsident Anote Tong sehr, sehr eifrig war zu sagen, schaut auf unser Land, schaut auf uns, wir sind quasi in der Mitte des Pazifiks, wir sind die Ersten, die untergehen werden. Wir sind das, was euch drohen wird, wenn ihr nicht handelt.
Er hatte auch schon ein paar Inseln gekauft, um seine Bevölkerung dann rechtzeitig zu evakuieren. Der neue Präsident, ja, ignoriert das eher.
Ja, das ist, ich kam auch sozusagen mitten in ein politisches Tauziehen hinein und man wollte eigentlich auch gar nicht, dass ich da zum Klimawandel recherchiere und hat mir immer so eine Regierungsaufpasserin zur Seite gestellt. Weil das ganz heikel ist. Der neue Präsident sagt halt, oder jetzt auch schon seit 3 Jahren, Wir bleiben hier, wir lassen uns Hilfe schicken von Australien und Neuseeland und vielleicht auch von den Chinesen. Mit denen haben wir jetzt gute diplomatische Beziehungen, nachdem wir Taiwan nicht mehr anerkennen. In so einem ganz öffentlichen Verdikt haben sie gesagt, nee, Taiwan erkennen wir nicht mehr an, wir sind jetzt China-Fans. Und wir wollen jetzt Inseln aufschütten und wir wollen ein neues Dubai werden oder ein neues Singapur und bleiben hier. Und da sagt der alte Präsident, das ist ja natürlich völliger Schwachsinn und er möchte einfach nur wiedergewählt werden. Er verschließt die Augen ganz feste davor, was einfach in 20 Jahren droht, nämlich dass diese Inseln nicht mehr da sind.
Na, dann kann man kaum noch toi 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 wünschen, denn die liegen ja bestenfalls ein paar Meter über Meeresspiegel. Aus Ihren Berichten, Frau Bodewein, habe ich gelernt, dass dieses ja immer noch Südseeparadies, ich sag mal, olfaktorisch manchmal schwierig ist. Viel Schweiß sowieso. Wie riecht Kiribati?
Es riecht also vor allem auf der Hauptinsel Tarawa. Die ist sehr, sehr, sehr dicht besiedelt. Also man muss sich das vorstellen, es ist ein schmaler Strich im Ozean. Die Lagune liegt davor, da wird das Wasser ein bisschen türkisfarbener. Dann kommt ein schmaler Streifen Strand, dann kommt ein schmaler Streifen Grün. Da sind schon ganz viele Hütten reingebaut. Dann kommt die Straße, dann kommt wieder ein schmaler Streifen Grün mit ganz vielen Hütten. Und dann kommt schon wieder der Ozean. Also es ist nicht viel Platz und die Hauptinsel ist halt sehr stark besiedelt, weil es da Schulen gibt, weil es da mehr Geschäfte gibt, weil man da auch Jobs haben kann. Und da leben halt 60.000 Menschen auf kleinstem Raume. Und es war auf Kiribati immer üblich, dass man sein Geschäft im Meer versieht. Aber bei so vielen Menschen geht das halt alles nicht mehr so. Da wird das nicht mehr weggespült und es riecht halt danach. Es riecht nach viel Schweiß und es riecht nach Palmöl, also nicht nach Palmöl, sondern nach Kokosöl, weil man einfach über alles Kokosöl schmiert, weil es gut riecht. Und das ist insgesamt eine sehr, sehr interessante Mischung für die Nase.
Kommt das gegen die vielen Geschäfte an, das Kokosöl?
Also wenn man reintritt, auf jeden Fall nicht, dann ist es zu spät. Wenn man aber auf die etwas abgelegeneren Inseln fährt, das muss ich jetzt auch sagen, um dem Ganzen mal gerecht zu werden, dann ist das, da gibt es mehr Platz, da verteilt sich das besser und es ist auch ein bisschen ursprünglicher und natürlich nicht so dicht besiedelt. Das ganze Land hat 100.000 Einwohner und wie gesagt, 60.000 davon quetschen sich auf eine Insel.
Aber so ein schönes Südsee-Inselleben, wie man das immer noch so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig mit Takatuka-Land assoziiert, also zumindest die Kokospalmen und den Strand, ist das denn heute auch nicht mehr. Es leben aber wohl auch die Menschen sehr zusammen. Es gibt ein Gruppengefühl, was wir hier so gar nicht kennen. Erzählen Sie uns ein bisschen davon.
Ja, das sagte auch der frühere Präsident Anote Tong, meinte, nee, ich möchte nur hier leben. Ich möchte so leben, wie wir leben, dieses Zusammensein. Ich sehe dann immer die Filme aus dem Westen, da kommen die Menschen nach der Arbeit in eine große, leere Wohnung, wo vielleicht eine psychisch gestörte Katze auf sie wartet. Und ich komme nach Hause und da ist meine Frau und meine Kinder und meine 20 Enkelkinder und wir sind immer zusammen. Und auch, ich habe viele Dorfbewohner gefragt, was denn wäre, wenn sie wegziehen müssten? Was würden sie denn am meisten vermissen? Sie sagen alle, unser Zusammensein. Wir wohnen alle hier immer eng zusammen und wir wollen auch unsere Großeltern und unsere alten Kranken nicht irgendwie jemals abschieben in Pflegeheime, wie man das im Westen tut. Das finden die ganz, ganz fürchterlich, weil sie sagen, wir werden alt zusammen. Wir sind füreinander da und wir sind nie alleine. Und sie wollen das auch wirklich nicht sein.
Einiges aus ihrem Korrespondentinnenleben erzählt Lena Bodewein auch in einem Podcast, dem Podcast einer Korrespondentenfamilie. Lena Bodewein, die ARD-Korrespondentin in Singapur, und sie erzählt uns von ihrer Arbeit und ihrem Alltag. Und zudem gehören zwei Menschen unbedingt dazu, ihr Ehemann Holger Senzel und ihr Sohn Johnny. Nun haben Frau Bodewein viele Korrespondentinnen eine Familie, aber dass man als Paar gemeinsam sich solch einen Job teilt und auch sehr bewusst als Familie nach Singapur geht, das war anfangs eine kleine Sensation. Erzählen Sie uns ein paar Takte. Wie teilen Sie sich zum Beispiel Ihre Korrespondentenarbeit mit Ihrem Mann?
Also wir haben gesagt, von Anfang an, es wurde auch gefragt, wie haben Sie das denn vor? Da haben wir gedacht, einfach mal so ganz blöd, ach, Woche für Woche. Wir wechseln uns einfach ab und gucken, wie das hinhaut und gucken auch, wie die Redaktionen damit klarkommen, weil es ja schwierig ist zu sagen, ah, Entschuldigung, diese Woche bin ich gar nicht dran, da ist mein Mann dran. Aber es klappt erstaunlich gut, sowohl auf der Seite der Redaktion als auch bei uns, dass man sagt, so, ich lege jetzt mal irgendwie hier alles nieder. Ich habe mich jetzt lang genug hier mit diesem und jenem Thema rumgequält. Ich kann jetzt auch nicht mehr. Ich muss mal den Kopf freikriegen. Jetzt bist du dran. Es ist Sonntagabend. Die Bereitschaft wechselt. Und dann bin ich jetzt zum Beispiel in der Woche dann die Mutter, die halt Elternvertreterin ist in der Schule und kümmere mich ein bisschen darum. Oder nehme mir dann auch die Zeit, um in Ruhe so lange Geschichten zu schreiben und das, was halt beim tagesaktuellen Geschäft oft ein bisschen untergeht.
Also zeitlich relativ streng geordnet, zumindest wann immer es sich machen lässt, oder auch hin und wieder thematisch. Ich meine, sonst es kann ja nicht jeder von Ihnen einen halben Vulkanausbruch machen.
Also wenn jetzt wirklich der sogenannte Ereignisfall eintritt, wenn es zu Vulkanausbrüchen, Tsunamis, Erdbeben, Flugzeugabstürzen und sowas kommt, dann haben wir eben den großen Vorteil, dass wir zu zweit sind, dass wir dann sagen, okay, jetzt werden aus den zwei halben zwei volle Korrespondenten und jetzt hauen wir beide rein und machen dann eben die Nachrichtenminuten, die längeren Berichte, die Live-Gespräche und die Kommentare und können uns so dann auch so ein bisschen durchatmen, verschaffen oder wenn es dann, wie es im vergangenen Jahr zu Weihnachten war, da ist der Krakatau ausgebrochen, dieser Vulkan in Indonesien zwischen Java und Sumatra. Und da war die Fernsehkorrespondentin auch nicht da. Und dann haben wir eben auch so Tagesschau und Tagesschau 24 mitgemacht, sozusagen dann die Live-Schalten dahin. Und das ist natürlich zu zweit sehr viel komfortabler, als wenn das, wie es normalerweise der Fall wäre, eben nur einer macht. Und da sagen wir dann, das ist toll, jetzt können wir uns stärken und stützen. Und wir wissen auch genau, wie wir das dann machen können mit dem Kind, dass einer es sozusagen immer bespaßt oder weiß ich nicht was. Und dann, wenn der große Ansturm vorbei ist, dann können wir eben auch beide wieder ein bisschen durchatmen und dass sich das wieder in normale Bahnen begibt.
Interessant. Das heißt aber auch, wenn Not am Mensch ist, hat die ARD sozusagen den doppelten Einsatz vor Ort und sie zahlen zumindest dann in diesen Tagen ein bisschen drauf.
Ja, aber es ist einfach ein riesiger Vorteil, weil man, wir haben ja ein riesiges Berichtsgebiet, wie Sie schon sagten, es erstreckt sich von Myanmar bis in die Südsee. Das ist wirklich unfassbar weit, das ist noch weiter als von Deutschland bis nach Singapur. Und wenn da irgendwas passiert, dann hat man, wenn man alleine ist als Korrespondent, immer die Entscheidung zu treffen, berichte ich jetzt erstmal hier mit Agenturmaterial, also berichte ich vom Schreibtisch aus und telefoniere mir meine ganzen Informationen zusammen oder reise ich hin und bin dann vor Ort. Mhm. Und wir haben den großen Vorteil, einer kann weiter berichten und einer kann hinreisen. Und da, so können wir das beides abdecken. Bis der eine halt hingereist ist, hält der andere ihm den Rücken frei. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr praktisch.
Wir sollten also im Gespräch Holger Senzel zumindest immer mitdenken. Lena Bodewein, wie ist das eigentlich? Was lernt man als Paar auch dazu, was man bei allem Optimismus und bei aller Bereitschaft eben theoretisch vorher nicht wunderbar planen kann, wenn man sich auf ein solches Experiment einlässt?
Man lernt dann doch viel über die jeweiligen Schwächen oder auch Eitelkeiten des anderen, so dass man dann denkt, hey, wieso hast du denn dieses Thema jetzt gemacht? Das sind doch meine Philippinen und ich mach doch Myanmar und ich war doch als Letzte bei den Rohingya. Wieso machst du denn jetzt den Bericht dazu? Und wieso haben die dich angefragt, die Redaktion? Das ist doch wohl, dann merkt man so, Moment, es geht hier überhaupt nicht um dich. Du kannst doch sozusagen auch eher noch deinem Gegenüber mit deiner Expertise helfen, sodass es gut funktioniert. Also man muss echt so ein bisschen von seinen Eitelkeiten absehen. Und ja, das Gute ist halt, wir schätzen uns wirklich auch professionell sehr. Und ich weiß, wenn Holger berichtet, ist das alles in super Händen und er sagt das von mir auch. Und von daher haben wir eine sehr steile Lernkurve gehabt, so am Anfang, bis es sich so zurechtgerüttelt hatte. Und jetzt geht das eigentlich ziemlich reibungslos.
Ist ja schon erstaunlich, Frau Bodewein, im 21. Jahrhundert, dass dieser Wunsch, sich eine Stelle zu teilen, nicht zuletzt aus Gründen der Familienfreundlichkeit, dass das so eine Sensation ist. Es gab, bevor Sie abfuhren, einen dicken Zeitungsartikel über Ihre Familie. Und Sie werden auch gerne gefragt, wenn es um solche Jobmodelle geht, und stehen dann samt Foto als herausragendes Beispiel in der Zeitung. Irgendwie komisch, so als sei man Papagei mit Doppelschnabel. Müssen Sie eigentlich, wenn Sie davon berichten, kurz aus Ihrem stinknormalen und anscheinend ganz gut oder ganz normal funktionierende Alltagsleben heraus, in den wir sind ein Experimentmodus schalten?
Nein, wir freuen uns tatsächlich. Also ab und zu trete ich auch so heraus und denke, Mensch, haben wir ein Glück gehabt, dass die ARD sich darauf eingelassen hat, auf dieses Experiment, weil es wirklich super funktioniert. Und dann auf der anderen Seite wundere ich mich natürlich, wieso nicht viel früher? Wieso nicht viel eher? Wieso nicht mit viel mehr Leuten? Es gibt inzwischen noch ein weiteres Ehepaar, das ist in Washington, das teilt sich die Stelle. Und es ist einfach so viel praktischer, gerade in diesem Beruf, weil sonst immer einer mitgehen muss und dann oft zur Untätigkeit verdammt ist, weil er vielleicht keine Arbeitserlaubnis bekommt oder sich erstmal was suchen muss. Und das bringt natürlich in die Ehe, in die Beziehung oft Unfrieden und damit dann auch in die Arbeit des anderen. Und dann denke ich, ja, da hätte man doch nur wirklich viel früher drauf kommen können eigentlich.
Und wie geht es Johnny Senzel, 8 Jahre und schon ein recht erfahrener Podcaster, die An- und Absagen, die übernimmt ja immer gerne ihr Sohn. Wie geht es Johnny Senzel?
Der wurde wirklich auch von Anfang an mit eingebunden, weil wir eben auch gesagt haben, wir sind eine Korrespondentenfamilie. Wir machen das schon zusammen und wenn einer von uns sagt, das geht irgendwie nicht, dann müssen wir gucken, dass alle glücklich sind. Wenn er jetzt früher nach Hause gewollt hätte, hätten wir eine Möglichkeit gefunden. Wenn er jetzt sagen würde, ich will aber noch unbedingt hier bleiben, dann würden wir uns auch noch mal was überlegen. Also das ist, er ist auch stolz. Er sagt auch, er ist schon Reporter und findet das auch toll, wenn er mal mitkommen darf auf Dienstreisen, wenn es sich in den Ferien so trifft. Dann findet er das ganz spannend und stellt auch selber Fragen und stellt natürlich auch ganz andere Fragen, als wir die stellen würden. Und auch da lernen wir dann wieder voneinander. Das ist wirklich sehr bereichernd.
Was fragt er denn, was Sie nie fragen würden?
Kann das fliegen? Wie lang musst du zur Schule gehen? Solche Sachen. Ja. Was hast du denn zu essen? Solche Dinge. Oder kennst du eine Drohne? Oder so, was man natürlich dann denkt, hä, was soll das denn eigentlich? Aber da sind dann Sachen, da springen Kinder dann auch viel eher drauf an. Oder auch wenn der Erwachsene dann irgendwas Unerwartetes fragt, dann öffnen die sich manchmal eher. Man hat ja manchmal sperrige Gesprächspartner. Und wenn dann ein Kind dazukommt, dann ist es irgendwie ganz, wird es auf einmal viel lockerer.
Nun hörte ich, wenn Sie in knapp 1,5 Jahren sich wieder neu orientieren müssen, zurückkehren nach Hamburg, dass vor allem Johnny dafür sei, wieder dahin zurück möchte. Warum?
Das ist für ihn einfach zu Hause. Wir wohnen in einem kleinen Kapitänshäuschen in Hamburg-Finkenwerder und er sieht das hier, das ist die Zeit in Singapur, als Dienstreise an. Und ich sage, das ist aber eine sehr lange Dienstreise, 5 Jahre. Ja, ist aber so. Hamburg ist zu Hause und das hier ist unterwegs sein.
Das Kind als sesshaftester Teil der Familie sozusagen. Sie haben uns vorhin von Kiribati in der Südsee erzählt und dass es da nicht besonders gut riecht. Sie leben in Singapur. Dieser Stadtstaat gilt für clean wie kaum ein anderer. Da kann man vom Boden essen, oder?
Ja, das war auch wirklich, jetzt als ich vergangene Woche aus Kiribati zurückgekommen bin, wo auch die Häuser wirklich eher so Verschläge sind oder wenn sie überhaupt Wände haben, dann sind sie aus allem Möglichen zusammengezimmert und es gibt eben kaum Klos. Und dann kam ich nach Singapur zurück und am Flughafen alleine riecht es schon so nach so einem Duftstoff grüner Tee. Es riecht ganz lecker und dann gab es ganz viele Toiletten und alles ist so sauber. Und einmal stand tatsächlich ein Mann an der Passkontrolle und wischte die Topfpflanzen ab.
Nein.
Polierte die Blätter von den Topfpflanzen. Und so ist das hier. Es gibt ganz viele Arbeiter, gerade aus Indien und Bangladesch vor allem, die halt alles sauber halten, die die Straßen fegen, die die Blätter aufsammeln und damit es eben alles super, super sauber bleibt. Und auch in der U-Bahn könnte man vom Boden essen, wenn man denn dürfte. Es ist ja streng verboten bei $500 Strafe. Es ist alles quasi unter Strafe gestellt. Trinken, essen, rauchen, Durians transportieren, diese große Stinkfrucht, die dann wirklich entsetzlich riecht. Das ist dann wirklich nicht besonders duftend. Also es gibt viele, viele Regelungen, die das Leben eben so sauber und komfortabel auch halten.
Und so viel Ordnung und Sauberkeit, wie prägt das das Alltagsleben einer neusingapurischen Familie, die nicht die Topfpflanzen poliert? Nehme ich zumindest an.
Nee. Ich habe auch kein neues Hobby angefangen, was das angeht. Ja, man muss sich schon umgewöhnen. Oder manchmal habe ich einmal auf einer Party einen Abend damit verbracht, mir mit einer Bekannten dann zuzuflüstern, was wir schon alles Verbotenes getan haben. Oh, ich bin neulich wieder über Rot gegangen. Ich habe einen Kaugummi gekaut. Was? Du hast ihn aber doch nicht etwa ausgespuckt. Doch, um Gottes Willen. Also das weckt so ein bisschen den Widerstandsgeist geradezu. Oder mein Sohn und ich malen uns manchmal aus, was wir alles tun, kurz bevor wir weggehen. Wir spielen überall Ball, überall, wo es verboten ist. Und wir essen in der U-Bahn. Und wir trinken auch was da. Und dann rufen wir laut Schimpfwörter. So, das ist manchmal so das kleine Ventil, weil wirklich so viel verboten ist. Und es geht ja dann auch so weit, dass freie Meinungsäußerung verboten ist, dass es in der Presse eine Zensur gibt. Und manchmal ist dieses Gefühl der Unfreiheit und der ganzen Verbote schon ein bisschen doll. Dann sind wir einfach froh, wenn wir mal im Urlaub wieder in Deutschland sind und sagen, ach, jetzt können wir mal durchatmen.
Und das ist wirklich so. Also nie einen Kaugummi ausspucken und in der U-Bahn keinen Apfel essen. Also nicht nur, wenn eine Kamera dabei ist, sondern das ist wirklich so, dass sich der Singapuraner, die Singapuranerin, ich weiß gar nicht, wie das heißt, sich da wirklich streng dran hält von selber.
Meistens ja. Also es gibt so auch bei den Singapurern so ein paar, die sagen, sie betrachten das auch als so einen Sport und sagen, ah, man darf sich einfach nicht erwischen lassen. Aber die meisten erziehen sich auch noch gegenseitig. So, man darf auch durch den Botanischen Garten am besten gar kein Fahrrad transportieren, wenn, dann schieben und geschweige denn fahren. Hey, no cycling. Wird dann sofort hinterhergerufen, falls man doch mal so ein paar Meter da lang rollert. Und ja, das ist wirklich auch, das wird auch von der Regierung gefördert, wenn jemand seinen Elektroroller falsch abstellt oder mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fährt und jemanden behindert, dann gibt es eine Kampagne. Man soll ihn knipsen und melden und einschicken an die Verkehrsbehörde.
Wissen Sie was, Frau Bodewein?
So eine richtige Pets-App.
Ich fange an, Johnnys Sehnsucht nach Hamburg-Finkenwerder zu verstehen. Kommen wir ein bisschen zu Ihrer eigenen Biografie. Bevor Sie nach Singapur gehen, waren Sie Korrespondentin in New York. Aber Ihr eigenes Leben begann 1974 in Jülich. Nicht gar so ein traumhafter Ort, kennt man vor allem von Castortransporten. Wollten Sie da möglichst schnell weg?
Naja, es ist jetzt auch einfach kein besonders großer Ort. Ich habe mich dann erstmal nur 50 Kilometer fortgewagt nach Köln. Das ist so die Anlaufstelle, entweder Aachen oder Köln. Und da war ich auf einer Journalistenschule, habe dann ein Volontariat in einer PR- und Presseagentur angeschlossen und da auch Pressearbeit zum Beispiel für die Sendung mit der Maus gemacht oder für den Tatort, für die damals neuen Kölner Kommissare Ballauf und Schenk. Und danach hat es mich dann irgendwann in den Norden verschlagen, nach Hamburg.
Sie haben sich ja sehr ausgiebig ausgebildet als Journalistin. Sie waren auf einer Journalistenschule, dann haben Sie ein Volontariat, eigentlich zwei gemacht, eines als Pressesprecherin, eines beim MDR, beim Norddeutschen Rundfunk. Warum so viele Kurven? Haben Sie sich nie geglaubt, dass Sie das können oder wie?
Ich fürchte ja. Also ich dachte, war es das jetzt schon? Kann ich das jetzt wirklich schon gut genug? Also ich habe auch immer frei geschrieben und eben auch sonst wie frei getextet und sowas. Und war auch, als die erste Internetblase losging, da war ich bei Kabel New Media. Ich weiß nicht, ob das jemandem noch was sagt. Das war so einer der Shooting-Stars, Peter Kabel. Und die haben so mit als welche der ersten die tollen neuen Internetseiten für die New Economy entworfen. Und das ging so rasant ab. Und da war ich auch Texterin und konnte das dann alles miterleben. Und dann ist es aber so den Bach runtergegangen, dass ich danach erstmal noch für ein Auslandssemester nach Manchester gegangen bin. Und dann dachte ich, das ist ja alles nur hier irgendwie auf Sand gebaut. Das kann es ja nicht sein. Ich mache mal noch eine Ausbildung und mache auch noch mein Studium zu Ende. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann, als ich beim NDR volontiert hatte, da habe ich es mir dann auch selber geglaubt, dass ich das kann. und habe dann bei NDR Info in der Kulturredaktion angefangen. Und das war auch genau das, was ich immer wollte. Ich habe direkt am Anfang des Volontariats, sollten wir so aufschreiben, wo sehen wir uns denn? Ne? Diese klassische Frage, wo sehen Sie sich denn in ein paar Jahren? Und ich habe aufgeschrieben, Kulturtante beim Radio. Und das bin ich dann auch geworden.
Dann ging es relativ schnell als Korrespondentin, als sehr junge Korrespondentin nach New York. Und das Verrückte ist ja, Frau Bodewein, Sie haben Ihren Mann kennen und lieben gelernt, als Sie Hörfunkkorrespondentin in New York waren und er ebenfalls Hörfunkkorrespondent in London. Eine Liebe übers Ohr, über Videokonferenz. Kriegen wir dazu ein paar Takte, wie Sie einander überhaupt gefunden haben?
Das war tatsächlich, ich war noch vor New York, war ich noch eben in Hamburg und habe einen Beitrag gemacht, passenderweise aus meiner rheinischen Heimat sozusagen, über Trude Herr, die wäre 80 geworden. Und er hat den gehört. Er war ein London-Korrespondent und hat das übers Internet gehört, übers Internetradio und hat mir daraufhin eine Mail geschrieben, dass er den so gut gemacht und gut gesprochen und gut produziert fand. Und dann sind wir in Kontakt gekommen, haben uns mal getroffen, als er mal zu Besuch in Hamburg war. Und beim nächsten Wiedersehen hat er mir einen Heiratsantrag gemacht.
Das ging schnell.
Und dann haben wir relativ schnell geheiratet. Und ich bin dann schon mal vorgegangen nach New York und er war noch in London. Und danach hat er ein Sabbatical gemacht für 1,5 Jahre. Und wir sind zum ersten Mal zusammengezogen, nachdem wir vorher noch nicht mal auf demselben Kontinent gelebt haben. Also es war schon ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser. Und auch da mussten wir beide sehr viel lernen. Aber auch da hilft es natürlich, wenn man weiß, wie der andere arbeitet, was jetzt erwartet wird. Und das war natürlich toll, wenn er nachts, wegen der Zeitverschiebung, vor allem eben nachts in New York, das Telefon geklingelt hat und irgendwelche Beiträge gewünscht waren. Dann ist er mit aufgestanden und hat einen Kaffee gekocht und hat noch O-Töne rausgesucht, also damit ich besser arbeiten konnte.
Also, das ist Liebe. Lena Bodewein und ihr Ehemann Holger Senzel haben gängige Vorstellungen, wie man das so macht, als Journalistin mit Familie verändert. Frau Bodewein, wenn man so normale Schulkenntnisse auf dem Globus mitbringt, reicht von wo bis wo?
Wir können quasi neben Indien anfangen. Also da ist zwar noch Bangladesch dazwischen, das gehört zu den Kollegen in Neu-Delhi. Aber dann kommt Myanmar und dann haben wir so Thailand und Malaysia. Da unten schließt sich dann Singapur an. Wir können runtergehen über Indonesien bis Australien runter und daneben dann Neuseeland. Dann können wir wieder hochgehen, die Philippinen besuchen, neben Japan dann sozusagen. Und dann haben wir noch ganz Indochina, also Kambodscha und Vietnam und Laos dazu. Das ist, wenn man möchte, kann man noch weiterschauen, eben bis zu den Cook Islands raus in den Pazifik. Also es ist einfach ganz schön groß.
Klingt so erschlagend, wie es vielleicht manchmal ist. Von Naturkatastrophen und Klimawandel über Tagespolitik bis Hightech. Hand aufs Herz, Frau Bodewein, gehen Sie da nicht manchmal wie auf Eiern, wenn was Neues kommt, auch bei allergrößtem Fleiß? Das kann man ja nicht alles drauf haben. Wie gehen Sie das an?
Man muss ein bisschen Mut zur Lücke haben, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Weil, auch wenn Sie ganz ehrlich sind als Hörerin, wie viel aus Südostasien wollen wir denn wirklich so mitbekommen? Also wir merken so, Interesse ist bei Thailand immer groß, das kennen die meisten. Bali ist so ein magisches Wort, da wird dann auch viel nachgefragt, wenn da was passiert, als es da zum Beispiel diesen Vulkanausbruch gab. Australien und Neuseeland, weil es eben westliche Länder sind und auch so Traumziele, da haben wir natürlich auch viel zu tun. Aber wenn es dann so schon in die Feinheiten von laotischer Politik geht oder Malaysia, da lässt das Interesse doch merklich nach. Und da haben wir dann selber auch festgestellt nach so einer Zeit, okay, da müssen wir jetzt nicht jede Drehung der Schraube quasi reportieren. Das ist zu viel der Mühe. Dann konzentrieren wir uns auf das, was wirklich die Leute auch mitnimmt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Flugtaxi in Singapur getestet wird oder womit die Leute auch natürlich was anfangen können, wenn man sagt, Vietnamkrieg, wir waren in My Lai, um 50 Jahre nach diesem schrecklichen Massaker Überlebende zu treffen und darüber zu berichten. Oder der Drogenkrieg von Rodrigo Duterte auf den Philippinen. Da war ich in einem Gefängnis und habe dort Insassen getroffen, die gesagt haben, ich habe wirklich kaum etwas gemacht, aber ich bin lieber hier, hier bin ich sicherer, als dass ich von den Todesschwadronen von Duterte erschossen werde. Also das sind die Sachen, da müssen wir viel über die Geschichten arbeiten und über die Menschen arbeiten, damit das eben in Deutschland die Hörer auch erreicht.
Das kommt jetzt zum zweiten Mal, Frau Bodewein, dass Sie sagen, dieser Job ist oder kann auch gefährlich sein. Haben Sie brenzliche Situationen mal erlebt?
Ja, das ist, also ja, das war einmal in Myanmar. Da ging es um die Rohingya, um die muslimische Minderheit, die ja von den Buddhisten, von der Mehrheit quasi auch zu Hunderttausenden, 700.000 Menschen sind geflohen, sind aus dem Land getrieben worden nach Bangladesch. Und wir wollten eben nachschauen, wie sieht es in dem Rakhine-Staat, in dem Bundesstaat, wo die Rohingya eigentlich vor allem gelebt haben, aus. Und da war ich mit dem Fernsehteam zusammen unterwegs. Und das Fernsehteam, die Korrespondentin, wollte einen Aufsager machen, abends auf der Straße mit Kamera und Scheinwerfer. Und das hat sehr viel Aufmerksamkeit der buddhistischen Bevölkerung auf sich gezogen. Und die sind sehr wütend geworden und haben das Team dann belagert, haben unser Hotel belagert, standen da wirklich fuchsteufelswild und haben auch auf Facebook gepostet, bringt sie um, das muslimische, freundliche, das muslimfreundliche Team, bringt auch ihre Übersetzerin um. Wir wurden derweil oben im Hotel angeblich zum einen beschützt, zum anderen aber auch vernommen von der Polizei und von sonstigen Offiziellen und sollten das Material, das gedreht worden und aufgenommen war, zeigen und wurden am nächsten Morgen dann sehr deutlich rausgebeten aus der Stadt und sollten uns dann da auch nicht mehr blicken lassen, so schnell. Das war... hätte schief gehen können. Wir wurden halt über Nacht gut bewacht von Polizisten mit Maschinenpistolen. Es war aber trotzdem ein blödes Gefühl. Ich hatte ein Zimmer im zweiten Stock und da waren auch so Dächer, Nachbardächer, die dorthin reichten zu meinem Fenster. Ich habe dann auch in Klamotten geschlafen mit so einer Notfalltasche, die ich sonst geschnappt hätte und losgerannt hätte, wäre, wohin auch immer.
Das wird man lange auch innerlich nicht los, so etwas. Das war ein Beispiel, wo ja der Blutdruck aus unguten Gründen hochgeht. Haben Sie auch ein Lieblingsland, eine Lieblingstour gemacht in Ihrer Zeit als Korrespondentin schon?
Ich glaube, mein Lieblingsland, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich bin natürlich gerade ganz frisch in Kiribati verliebt. Ich bin meistens in das Land verliebt, aus dem ich gerade wiederkomme, weil die Leute auch jetzt, wenn ich von dem Gestank gesprochen habe, die Leute sind einfach unfassbar liebenswert. Die sind nicht nur sehr auf Zusammensein, sondern auch viel auf Gelächter und Wärme bedacht, das muss man sagen. Von daher finde ich Kiribati gerade ganz toll. Aber mein Schatzkästchen ist Indonesien. Da gibt es so viele tolle Geschichten, so viele verschiedene Inseln, so viele fantastische Menschen und so viele spannende Dinge auch zu erzählen. Auch da leider gefährliche Situationen, als ich auf Sumatra unterwegs war, um diese neu entdeckte dritte Orang-Utan-Art, den Tapanuli-Orang-Utan, um darüber zu berichten. Und der ist bedroht in seinem Lebensraum durch ein chinesisches Wasserkraftwerk. Und als wir dort recherchiert haben, die Übersetzerin, eine Tierschützerin und ich, wurden wir wirklich immer wieder verfolgt von so Handlangern auf Mofas und es, als wir in einem Dorf saßen und dort Kaffee getrunken haben und die Dorfbewohner uns etwas über ihre Sorgen erzählten, kam ein Anruf aus Jakarta von einem General, der sagte, sie sollten uns bitte rausbitten. Und auch dort wurden wir dann wieder auf Mopeds verfolgt, bis wir wirklich raus waren. Und in Restaurants wurden wir belauscht, wo wir dachten, was soll das, wenn die nichts zu verbergen haben, wo alles so gut ist? Das kann es doch nicht sein. Also dann benimmt man sich doch nicht so. Und das ist wirklich so, da sind ganz viele engagierte Tierschützer auch. Und einer von dieser Organisation ist eben jetzt auch unter ganz komischen Umständen umgekommen. Es gibt sehr viele tapfere Menschen, es gibt sehr viel Blödes, was vielen Indonesiern passiert. Und es ist aber ein so fantastisches Land.
Aber solche Situationen, gefährliche Situationen, erlebt man auch anders als Mutter, wenn man zu Hause einen Johnny hat, der mit einem demnächst wieder podcasten will.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele Situationen, wo ich dann sage, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich bin auch nicht nach Mindanao auf den also im Süden der Philippinen gefahren, als dort die Belagerung von Marawi durch Islamisten war, weil ich dachte, nee, das brauche ich nicht, das möchte ich nicht, das riskiere ich jetzt einfach nicht. Das ist es, Entschuldigung, dann nicht wert. Ich werde von meiner Familie gebraucht und der Hörer wird es mir wahrscheinlich verzeihen.
Danke für die Ehrlichkeit. Nach allem, was Sie erzählt haben, darf ich Sie mir als glücklichen Menschen vorstellen, Frau Bodewein. Haben Sie eine Empfehlung für Paare, die das auch möchten, sich einen anspruchsvollen Job teilen, wie man das hinkriegen kann, durchsetzen?
Hartnäckig bleiben, das immer mal wieder fallen lassen und am besten, wenn man geschickt ist, auch den Chefs die Idee geben, dass das eigentlich ihre Idee ist. dass sie ganz progressiv sind und dass sie damit wirklich große Punkte machen, auch jetzt in der ganzen Pro-Quote-Bewegung. Und wie gesagt, immer schön an das progressive Denken der Chefs appellieren.
Das ist immer klug. Wie lange haben Sie das Brett gebohrt?
Tatsächlich insgesamt 5 Jahre, seit wir aus New York zurückgekommen sind. Aber es hat ja dann irgendwann gefruchtet.
Oh je, was in 1,5 Jahren aus Singapur als Andenken mitkommt nach Hamburg, das steht wahrscheinlich noch nicht fest, aber ich habe gehört, als Rheinländerin, Frau Bodewein wartet im Singapurer Kleiderschrank trotzdem immer ein Karnevalskostüm auf Sie. Ziehen Sie das dort auch an?
Ja, eins ist gut. Ich habe natürlich eine ganze Kostümkiste dabei, damit man sich aussuchen kann, zu welchem Anlass man gerade was anzieht. Ob man als Leopard geht, als Froschkönigin. Und dieses Jahr war ich Freddie Mercury, komplett mit Zähnen und Fliegerbrille und vor allem den Gesten natürlich.
Was sagte Johnny dazu?
Er fand es genauso scheußlich wie mein Mann. Hat so ein Schnurrbart und solche Zähne, das steht einem nicht wirklich gut, aber es hat großen Spaß gemacht. Und vor allem konnte ich auch aufs Männerklo gehen bei der Karnevalsparty. Es gibt hier nämlich tatsächlich eine Karnevalsparty. Und wenn die nicht gut ist, dann ich mache auch meistens selbst eine. Zum Beispiel am 11.11. gibt es erst einen Karnevalsempfang hier um 11.11 Uhr. Und abends können wir noch mit Laternen durch den Botanischen Garten gehen und Martins singen machen.
Das ist ein guter Schlusspunkt. Vielen Dank, Lena Bodewein, für diese Stunde. Und alles Gute für Sie, für Ihren Mann Holger Senzel und für Johnny immer ein Schwimmtier neben dem Mikrofon. Alles Gute und herzlichen Dank an Sie.